Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das gewünschteste Wunschkind mit Danielle Graf
und Katja Seide.
Wir haben heute einen Studiogast bei uns. Wir begrüßen Tanja mit ihrer kleinen süßen Tochter Ella. Wenn ihr es ab und zu mal im Hintergrund hicksen hört, das ist die kleine Ella, die hat gerade vor Aufregung einen Schluck auf. Genau, hey. Und da hört er sie auch schon mal. Herzlich willkommen, liebe Tanja.
Hallo ihr beiden. Tanja ist Leserin der ersten Stunde bei uns gewesen und ist eine treue Seele, die uns schon sehr lange folgt.
Ja, und du hast ein paar Fragen, Tanja. Heute soll es nämlich um das Thema Beikosteinführung gehen.
Genau, bei uns ist es nämlich ganz zurzeit spannend. Und zwar, Ella guckt jetzt schon immer ganz gezielt, was wir so essen und ist super interessiert dran. Und ich bin mir aber so unsicher, weil das Ganze so starr meistens irgendwo geschrieben steht. Also ab 6 Monaten, andere sagen ab 5 Monaten. Ich bin total verwirrt. Was soll ich denn jetzt machen?
Wie alt ist denn Ella eigentlich?
5,5 Monate ist sie jetzt.
Ui, schon so groß. Na sowas.
Ja. Es gibt ganz verschiedene Empfehlungen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt zum Beispiel, dass man 6 Monate voll stillt, dann langsam mit der Beikost anfängt und gerne bis zum 2. Geburtstag und ganz wichtig auch darüber hinaus, also auch nach dem 2. Geburtstag ist Stillen noch völlig normal, weiter stillt. In Deutschland sind die Empfehlungen ein paar andere. Da heißt es, ab dem 5. Monat kann man gerne Beikost geben. Man sollte nicht später als im 7. Monat beginnen. Diese Empfehlungen basieren aber darauf, dass in Deutschland relativ kurz gestillt wird. Also eigentlich will man mit der Empfehlung erreichen, dass die Beikosteinführung während des Stillens stattfindet. Das hat einfach den Effekt, dass ein viel besserer Schutz vor Allergien stattfindet, wenn man parallel noch stillt. Und da die meisten relativ früh abstillt, sagt man eben, man soll es möglichst im 2. Lebenshalbjahr dann beginnen.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist kortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Es ist relativ normal, dass ein Kind mit 4 Monaten schon Interesse am Essen zeigt, aber es ist genauso normal, dass man mit 9 Monaten noch Kinder hat, die überhaupt gar kein Interesse am Essen zeigen. Grundsätzlich gilt die Regel, Milch im ersten Lebensjahr sollte die Hauptnahrungsquelle sein. Das heißt also, es heißt Beikost und nicht anstatt Kost. Also ganz langsam, schrittweise einführen und nicht an irgendwelche starren Pläne halten. Ganz wichtig ist auch noch zu wissen, dass im Speichel von Babys ist Amylase drin. Und Amylase ist da, um Stärke zu zerlegen. Das heißt also, ab dem 2. Monat tatsächlich könnten Babys, wenn sie wollten, schon stärkehaltige Nahrung verdauen. Klingt jetzt erstmal so ein bisschen hoch, aber es war ja früher so, dass Nahrung eben nicht im Überfluss da war und die Kinder auch überleben mussten und möglichst auch ohne zu viel Zutun der Mutter. Das heißt also, wenn sich da die Gelegenheit bot, einfach mal eine frische Erdbeere im Wald zu pflücken, dann hat man die damals auch den Zweimonatigen in den Mund gesteckt und die haben die dann auch wirklich zerdrückt und runtergeschluckt, soweit sie es konnten. Also das ist, da kommen wir später noch drauf. Die Motorik entwickelt sich unterschiedlich. Aber tatsächlich ist der Körper ausgelegt, auch schon relativ früh stärkehaltige Mittel zu verdauen.
Und woran erkenne ich jetzt genau, wann sie jetzt beikostreif ist?
Ja, also das erste Zeichen habt ihr schon. Sie ist ganz interessiert am Essen. Sie schaut immer danach, sie versucht schon danach zu greifen.
Warte mal, entschuldige Daniel, ich gehe jetzt mal kurz rum und nehme mal dieses Baby auf den Arm. Du kannst gerne weiterreden, ich bin jetzt erstmal beschäftigt.
Okay. Also, der Zungenstreckreflex wird weniger. Das heißt, kleine Babys, sobald die was in den Mund gesteckt bekommen, schieben das mit der Zunge wieder heraus. Das werdet ihr am Anfang relativ häufig beobachten. Das ist eine Maßnahme der Natur, dass Kinder geschützt sind vom Verschlucken. Das heißt, wenn dieser Zungenstreckreflex schwächer wird, dann kann man sagen, ist das Baby schon annähernd beikostreif. Und wichtig ist auch, dass eine Bereitschaft zum Kauen da ist. Das erkennt man, wenn ein Kind was im Mund hat und dann anfängt, quasi den Mund zu bewegen, dann ist eine Bereitschaft zum Kauen da. Grundsätzlich kann man sagen, ein Baby, das nicht beikostreif ist, wird kein Essen nehmen. Also wenn das Kind das immer wieder ablehnt, dann würde man einfach an der Stelle sagen, später nochmal versuchen. Also es ist nicht sinnvoll zu sagen, das Kind ist jetzt 5 Monate alt, auf den Gläschen steht 5 Monate drauf, also soll es das jetzt essen. Wenn es immer wieder die Nahrung rausschiebt, einfach vertagen, Monat warten. Die Kinder signalisieren sehr, sehr deutlich, dass sie jetzt tatsächlich was anderes gerne haben möchten.
Na, du hast ja eben schon gesagt gehabt, dass das meiste sehr starr, also irgendwo draufsteht und so soll es sein. Aber wie fange ich jetzt an damit? Also wenn ich jetzt, auf dem Gläsern steht ja dann immer meistens, nimm einen Löffel, nimm 2 Löffel und im Grunde im Internet stehen, ach Quatsch, nimm am besten gleich das halbe Glas. Also was ist jetzt das Richtige?
Ja, also Deutschland neigt irgendwie dazu, alle Prozesse zu systematisieren. Also um den Eltern Hilfe an die Hand zu geben, hat man eine Art Fahrplan entwickelt, dass man eben ganz, ganz klassisch anfängt, erstmal mit einem Gemüse-Fleisch-Brei zur Mittagsmahlzeit. Da sollen die Kinder erstmal ein Löffelchen nehmen, am nächsten Tag dann 2, die Menge soll langsam gesteigert werden. Danach wird die nächste Mahlzeit ersetzt, da kommt dann Getreide-Obstbrei und wenn der dann einen Monat gegeben wurde, kommt dann abends der Milchbrei. Also in Deutschland schlägt man einfach vor, stufenweise die Mahlzeiten einzuführen nach einem relativ starren Schema. Das ist von der Natur aber überhaupt nicht so vorgesehen, das wäre ja auch Quatsch. Also die Kinder mussten früher einfach das nehmen, was gerade reif war. Wenn die im Winter zur Welt gekommen sind, dann haben die Steckrüben bekommen. Wenn die im Herbst zur Welt gekommen sind, dann haben sie Rosenkohl bekommen. Also einfach das, was da war, wurde gefüttert. In den verschiedenen Ländern gibt es auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also in Malaysia gibt es zum Beispiel einen Brei aus gekochten Bananen oder gekochtem Reis, der mit Zucker angereichert wird. Würde bei uns niemals jemand machen. Also Zucker in Babynahrung, ganz schlimm in den ersten Monaten. Wow. In Nigeria gibt es schon im 2. Lebensmonat einen Brei aus Mais. In Indien gibt es auch Reisbrei mit Joghurt. In Italien wird mit Obst gestartet, da sagt man gar nicht erst Gemüse, sondern ist bei uns ja immer ein bisschen schwierig, wenn die Kinder sich erstmal an den süßen Geschmack gewöhnen, dann kriegt man die nicht mehr an den Fleischbrei, aber stimmt tatsächlich nicht. Auch in Italien essen die Kinder irgendwann Nudeln und Reis. In China gibt es Reisbrei mit einem Eigelb und in Frankreich hält man grüne Bohnen als die Delikatesse, mit denen Kinder unbedingt die erste Mahlzeit erleben dürfen. Es gibt auch keine Studie, die irgendwie irgendein Vorgehen jetzt belegt. Also niemand hat jemals nachweisen können, das starre Schema oder einfach das bedürfnisgerechte Anbieten von Nahrung. Alle Kinder sind gesund, also man braucht sich gar nicht so viele Gedanken, um die Beikosteinführung zu machen. Ne, Katja, also Kinder sind sehr kompetent, was das betrifft.
Ja, tatsächlich gab es ja dieses Experiment von Dr. Clara Davis. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast, Tanja. Das war so, dass die 15 vollgestillten Waisenkindern, die waren damals 6 bis 11 Monate, ein Sortiment aus 34 verschiedenen mundgerecht zubereiteten Speisen gegeben hat. Und die Kinder durften ihre Mahlzeiten wirklich selbst zusammenstellen. Also die durften, das wurde ihnen auf den Tisch gestellt und die Kinder durften zugreifen, was sie wollten. Alle der angebotenen Lebensmittel waren ungezuckert und ungesalzen und das Gemüse wurde gedämpft und es gab keine verarbeiteten Produkte wie Butterwurst oder Brot. Und ja, da wurde also geguckt, worauf die Kinder zeigen und das wurde ihnen dann gegeben, beziehungsweise wenn sie schon selber zugreifen konnten, dann haben sie halt selber zugegriffen. Dieses Experiment wurde bis zu 6 Jahre lang pro Kind durchgeführt. Und die Ergebnisse fand ich total spannend. Daniel steht hier neben
jetzt
mir schon, und
jetzt zwinker ich das Baby ganz verliebt an. Sag also nochmal ganz kurz was.
Nie wieder Baby.
Ja, es ist aber, ihr könnt uns das nachführen, ne? Frauen sind einfach so. Sag doch nochmal kurz, was für Sachen da auch angeboten. Also es waren teilweise wirklich eklige Sachen, wo ich dachte, oh, das ist doch kein Kind freiwillig.
Naja, du meinst jetzt Hirn und Knochenmark und Nierchen, ja. Und, aber Eier und Wasser und Orangensaft und Milch und Roggen, Hafer, Mais, Tomaten, Kartoffeln.
Also einfach Lebensmittel im Urzustand.
Genau. Und wie gesagt, also wurde 6 Jahre lang durchgeführt und die Ergebnisse waren, fand ich, sehr, sehr spannend. Also erstmal, die Vorlieben der Kinder waren total unterschiedlich. Aber es wurde von allen tatsächlich ungefähr die gleiche Menge an Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß verzehrt. Die ausgesuchten Nahrungen wurden teilweise sehr ungewöhnlich kombiniert. Also zum Beispiel, ein Kind hat gerne 500 Milliliter Orangensaft zum Frühstück getrunken und dazu ein Stück Leber gegessen. Ja. Und ganz interessant war, dass es zyklische Vorlieben gab. Also zum Beispiel wurde tagelang oft nur ein bestimmtes Lebensmittel gegessen. Also ein paar Tage lang nur Bananen und dann nur Hackfleisch. Ich denke, das kennen wir auch von unseren eigenen Kindern.
Ne? Nur Nudeln ohne Soße Phase.
Ja, das hatten wir auch schon. Wir hatten auch schon mal eine gefrorene Toastbrot-Phase.
Gefrorenes Toastbrot?
Ja, ich habe tatsächlich unsere Blockärztin angerufen und gefragt, ob gefrorenes Toastbrot jetzt doch irgendwie problematisch sei.
Und
sie sagte, nein, es ist voll okay. Es ist ja durchgebacken und dann eingefroren worden und damit ist es nur ein bisschen ungewöhnlich, aber kein Problem. Und tatsächlich hat mein Kind auch überlebt. genau. Die verzehrten Mengen während der Mahlzeiten waren unterschiedlich. Es wurde von allen Kindern Obst bevorzugt und Getreide eher weniger und Gemüse schon gar nicht.
Ja.
Und fast kein Kind aß Kopfsalat, Spinat oder Kohl.
Scheint also evolutionär bedingt zu sein.
Ja, das denke ich auch. Genau, fast alle Kinder haben also im Laufe der Zeit alle Lebensmittel probiert. Es gab nur 2 Kinder, die niemals Salat probiert haben und 1, was niemals Spinat kostete. Kein Kind litt jemals wegen des Essens unter Durchfall, Erbrechen oder Verstopfung. Und alle Kinder nahmen in etwa die empfohlene Kalorienmenge auf. Wenn die Kinder krank wurden, also bei Infektionen, dann haben die tatsächlich von alleine ihr Essverhalten geändert. Dann wurden nämlich überdurchschnittlich viel Karotten, Rind und Rüben gegessen. Eins der Kinder, was in dieser Studie mit drin war, litt unter Rachitis. Dem wurde zusätzlich auch Lebertran angeboten und das hat es auch getrunken, bis seine Rachitis dann ausgeheilt war. Und danach hat er nie wieder den Lebertran angerührt. Also diese lange, lange Studie, also 6 Jahre lang, hat eigentlich herausgefunden, dass alle Kinder gedungsten.
Also alle Kinder wuchsen gut.
Alle Kinder wuchsen gut. Sie waren gesund, also die Blutwerte lagen im Normbereich und es traten keine Mangelerscheinungen auf. Kein Kind war dick, keins war dünn. Und ja, also die Kinder waren überdurchschnittlich gesund tatsächlich.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Die Kinder waren überdurchschnittlich gesund. Das heißt also, wenn man auf die Kompetenz der Kinder vertraut und die ihre Nahrung komplett allein auswählen lässt, dann wissen die genau, was die brauchen. Und das sollte uns zu ganz viel Gelassenheit führen, weil wir bieten an und schauen einfach, was mag das Kind gerne. Das Kind wird sich holen, was es braucht. Wichtig ist natürlich nochmal zu erwähnen, da waren wirklich unverarbeitete Lebensmittel im Spiel. Das heißt also, sobald Süßkram,
Pizza.
Pizza
und,
genau, also zu sagen, oh, mein Kind isst nur noch Pizza, das scheint jetzt sein natürliches Bedürfnis zu sein.
Nein.
Heißt es leider nicht. Aber wir sind ja jetzt noch bei den ganz Kleinen und die haben wirklich ein ganz, ganz tolles Gespür dafür, wie es ihnen gut geht.
Genau. Und aber das Gespür der Eltern sollte da in dem Fall sein, das Gesunde anzubieten. Also eben tatsächlich zu schauen, also das ist auch die Verantwortung der Eltern, ne? Was ich auf den Tisch lege, ist meine Verantwortung als Elternteil und was sich das Kind davon nimmt und wie viel es davon isst oder wie lange es auch isst, ist die Verantwortung des Kindes.
Gibt es denn irgendwelche Nahrungsmittel, die Babys jetzt partout nicht essen sollten?
Ja, tatsächlich gibt es ein paar Sachen, die man gerade den kleineren Kindern im ersten Lebensjahr nicht geben sollte. Das sind zum Beispiel rohe Eier und Rohmilch, weil man da einfach eine Salmonellengefahr hat. Ganz wichtig zu wissen ist auch, dass Kinder im ersten Lebensjahr kein Honig essen dürfen. Im Honig können Botulinumbakterien enthalten sein und die können bei den ganz kleinen Kindern wirklich tödlich sein. Genauso gefährlich wie Honig sind auch Nüsse, weil da einfach die Gefahr des Erstickens besteht. Das Problem an Nüssen ist, wenn man die aspiriert, die lösen sich in der Lunge nicht auf. Das heißt, da entwickelt sich, wenn es in der Luftröhre ist, ersticken die Kinder, und wenn es in die Lunge eingeatmet wird, dann kann sich da eine Lungenentzündung entwickeln. Kuhmilch sollte man skeptisch gegenüberstehen, gibt es ganz verschiedene Meinungen. Ich persönlich bin der Meinung, Kinder sollten unter einem Jahr keine Kuhmilch trinken. Andere Experten sagen was anderes. Da muss man einfach einen Weg finden, wie man mit dem Thema umgeht. Das, wie bei vielen Themen, haben sie 12 Experten, die dann 27 verschiedene Meinungen haben. Also Kuhmilch, schaut einfach für euch selbst. Ich persönlich habe es nicht gegeben.
Warum nicht?
Weil da die Zusammensetzung der Nährstoffe einfach optimal für Kälbchen zusammengestellt ist. Also es ist ja ein Muttermilchersatzprodukt und die Zusammenstellung ist eine vollkommen andere. Das heißt, die Nährstoffe sind nicht so, dass sie optimal für Kinder geeignet sind, weil Kälbchen sollen möglichst schnell wachsen. Das heißt, es sind mehr von den Stoffen, also zum Beispiel Fett enthalten, meine ich, die einfach auf ein schnelles Wachstum und nicht auf eine schnelle, also eine gute Gehirnentwicklung ausgelegt sind.
Das heißt, du hast dann auch keinen Naturjoghurt oder sowas gegeben?
Doch, aber eben nicht die Flaschenmahlzeit durch Kuhmilch. Ah, also man sagt, okay, so 200 Milliliter sind okay, gibt ja auch den Getreidemilchbrei. Den kann man jetzt mit Muttermilch anrühren, hat bei uns nur semi-gut geklappt, weil das Problem ist, sobald das Kind den ersten Löffel in den Mund nimmt und dann Speichel rankommt und man den Löffel zum Weiterfüttern verwendet, fängt dieser Milchbrei dann an, komplett flüssig zu werden. Also manche Kinder haben so Enzyme im Speichel und dann hat man nur noch Milchsuppe und das macht dann gar keinen Spaß mehr.
Okay.
Insofern greift man dann doch zur Flaschenmilch oder eben zur Kuhmilch.
Dann hab ich's verstanden. Okay.
In geringeren Mengen, sagen wir mal so. Salz sollte nicht verwendet werden bei der Nahrung. Muss man auch mal, wenn man ein Gläschen füttert, drauf gucken. Haben manche Hersteller gerne als Zusatzstoff mit drin. Zu viel Salz belastet die Nieren. Ebenso wie zu viel Eiweiß, deswegen sollte man auch möglichst auf Quark verzichten. Quark ist eine Milchspeise, die relativ viel Eiweiß enthält im Gegensatz zu Joghurt. Also an der Stelle dann lieber zum Joghurt greifen. Und natürlich möglichst vermeiden, künstliche Süßstoffe und roher Fisch und rohes Fleisch sollten aus hygienischen Gründen auch erstmal tabu sein. Ungeeignet sind außerdem noch so blähende Sachen, also Linsen, Bohnen, Erbsen. Manche Kinder vertragen die gut, viele, viele haben dann Probleme und ja, Bauchwehs haben ja Babys sowieso gerne mal im ersten Lebensjahr. Dann an der Stelle kann man es ganz gut vermeiden. Blattsalate sind auch noch nicht so gut geeignet, weil einfach die Zähnchen noch fehlen. Den Salat zerkauen wir meistens mit den Backenzähnen. Deswegen.
Aber wie wir in der Studie gesehen haben, essen das ja die Kinder sowieso nicht freiwillig.
Also. Genau, also die scheinen zu wissen, dass man Zähne dafür braucht.
Ja.
Ich frage mich nur, wie sie die Leber gegessen haben. Aber gut. auch Pilze sind eher ungeeignet. Also kann man geben, aber sollte man bedenken, dass da sehr gerne Schadstoffe angereichert sind und die sind auch extrem schwer verdaulich. Und Zwiebeln und Kohl wird von den meisten Kindern auch nicht so gut vertragen.
Okay, wir haben noch eine ganz andere Frage. Ich war letzte Woche in der Krabbelgruppe gewesen und da wurde immer vom Baby-Led Weaning oder sowas gesprochen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist.
Genau, das ist Baby-Led Weaning. Ist mittlerweile gar nicht mehr so eine neue Erscheinung. Damals, als meine Kinder groß wurden, so vor 10 Jahren, war es noch relativ neu. Und das heißt übersetzt einfach Baby-gesteuertes Abstillen. Das heißt also, ich überlasse dem Kind, wie es sich abstillt. Und ähnlich wie bei diesem Experiment stelle ich eine größere Anzahl an Lebensmitteln zur Verfügung. Aber ich verzichte darauf, die zu Brei zu machen. Studien haben gezeigt, dass dadurch weniger Übergewicht entsteht und man nimmt am Anfang ein oder mehrere Lebensmittel, bereitet die so zu, dass die Kinder die Kinder abbeißen können, auch,
also man,
auch man ohne Zähne.
Sie,
genau,
ne?
Man dünstet
sie. Also man schneidet die in Stückchen so, dass das Kind die quasi in die Faust nehmen kann. Also sagen wir zum Beispiel Kohlrabi, dann schneidest du halt so einen Kohlrabi-Pommes, sag ich mal, und dünstest den. So, dass wenn das Kind diesen Kohlrabi-Pommes in die Hand nimmt, das noch Platz hat, da abzubeißen.
Oh ja, da hatte ich aber wirklich Angst. Stell dir mal vor, die verschlucken sich und ich bin nicht schnell genug, oder? Aber ja.
Naja, man muss immer gucken, wie haben wir es denn die letzten 200.000 Jahre gemacht? Und der Pürierstab ist ja eine relativ neue Entwicklung. Also man kann davon ausgehen, dass Nahrung früher auf keinen Fall so zerkleinert wurde wie der feine Babybrei heutzutage. Das war schon eher etwas stückiger. Das heißt also, Kinder sind tatsächlich darauf ausgelegt, dass die auch mit stückigerer Kost zurechtkommen. Ne? Wichtig ist, wenn man Angst vorm Ersticken, also grundsätzlich nicht nur, wenn man Angst vorm Ersticken hat, grundsätzlich wichtig ist, dass man beim Baby-Led Weaning keine runden Obst oder Stücken anbietet, weil die einfach eingeatmet werden können.
Also sowas wie Erbsen,
genau.
Oder Blaubeeren.
Johannisbeeren, Weintrauben.
Genau, die sind zu klein.
Die haben auch eine ganz glatte Oberfläche. Das heißt, wenn das Kind sich tatsächlich dran verschluckt, dann kann es nicht abgehustet werden und bleibt stecken. Der Körper verfügt auch über einen sehr guten Selbstschutzmechanismus. Also das Essen kann willentlich gar nicht nach hinten in den Rachenraum befördert werden, wenn das Kind noch nicht kauen kann. Und kauen kann es erst, wenn es greifen kann. Und ganz kleine Dinge kann es erst greifen, wenn es den Pinzettengriff beherrscht. Also das heißt, ein 4 Monate altes Baby kann gar nicht die Erbse vom Tisch nehmen. Ne? Und das ist beim Baby-led Weaning einfach so, die Kinder entscheiden. Das heißt, ich stelle es hin und sie müssen es selbst vom Tisch nehmen und entscheiden, wie lange sie es essen und was sie essen. Das ist so das Zentrale. Ne? Was man öfter mal beobachten kann, ist, dass Babys dann auch würgen. Das ist aber ein ganz natürlicher Mechanismus, ne Katja?
Ja, genau. Also tatsächlich sieht man das Würgen häufiger beim Baby-led Weaning oder auch manchmal, wenn das Brei gefüttert wird. Es ist so, dass bei sehr, sehr kleinen Babys die Würgereaktion noch ganz, ganz vorne am Mund liegt. Es ist so, dass Kinder ja so mit 4 Monaten etwa anfangen, ihre eigenen Fäustchen so in den Mund zu nehmen und daran zu lutschen oder auch Spielzeuge hochzuheben und zu lutschen. Und das ist von der Natur so vorgesehen, dass diese Würgereaktion, die eben am Anfang sehr weit vorne auf den Lippen liegt, dadurch durch diese Desensibilisierung immer weiter nach hinten in den Rachenraum kommt, also Stück für Stück. Bei uns Erwachsenen ist diese Würgereaktion wirklich ganz, ganz tief hinten im Rachen. Das heißt, wenn wir ein Würgen auslösen wollen würden, müssten wir unseren Finger schon sehr weit in den Rachen stecken. Und bei Babys ist das aber noch sehr weit vorne. Was aber eigentlich mit den Monaten sozusagen immer weiter nach hinten rücken sollte. Und manche Babys würgen bereits, wenn jetzt der Löffel oder ein kleines Stückchen, also so ein Stückchen von einem Kohlrabi oder was, ihre Lippen berühren, dann ist der Würgereiz noch ganz vorn lokalisiert und dann sind diese Kinder noch nicht bereit für die Beikost. Die sollten dann dazu angeregt werden, eben sehr viel in den Mund zu nehmen, also sowas wie ihre Händchen oder das Spielzeug oder auch ein Nuckel oder was auch immer, sodass eben dieser Würgereiz weiter nach hinten rücken kann und sie dann eben bereit sind, ein Stückchen wirklich von Essen im Mund zu tolerieren. Also ebenso wichtig ist es, die Kinder dazu zu ermutigen, die Nahrung selbst mit den Fingern zu erfüllen und sie dann von dort vielleicht abzulecken. Also den Brei oder die Matschepampe, die passiert, wenn man jetzt so ein kleines Stückchen zerdrückt, von den Fingern abzulecken. Oder Eltern könnten auch als nächsten Schritt ein bisschen vom Brei auf die Lippen des Babys schmieren und das Baby kann dann, wenn es möchte, den Brei davon ablecken. Das wäre eine Möglichkeit, um es da an diesen Geschmack auch zu gewöhnen.
Und welche Nahrungsmittel eignen sich denn jetzt am Anfang?
Ja, im Grunde, außer den Sachen, die ich vorhin genannt habe, muss man eigentlich gar nicht viel weiter beachten. Ganz wichtig ist eine schöne große Vielfalt, dass das Kind auswählen kann. Also es eignen sich zum Beispiel weichgekochte Nudeln, man kann ein bisschen Brot geben, weiches Obst, also Banane, Pfirsich ohne Haut am besten, Birne oder gedünstete Äpfel. Und bei den Gemüsen gibt es eigentlich keine Einschränkungen, bis auf die vorhin genannten. Vorzugsweise in Bioqualität, gerade bei den Sachen, die unter der Erde wachsen. Butter und Öl ist nicht notwendig. Manche Vitamine brauchen ja ein bisschen Fett, um gelöst zu werden oder beziehungsweise verarbeitet zu werden. Aber da Baby-led Weaning in der Regel mit dem Stillen einhergeht, ist das Fett dann in der Muttermilch enthalten, das dazu notwendig ist. Bei jeder Mahlzeit wird einfach so ein paar Sachen angeboten. Da reichen 2 bis 3 Sachen anfangs völlig aus. Alles andere verleitet nur zum Runterwerfen. Deswegen ist auch ein Teller nur bedingt empfehlenswert. Also man kann es auch einfach auf den Tisch oder auf eine Matte legen. Ja, ganz wichtig ist kein Salz und keine Gewürze. Also die sollten wirklich im Urzustand sein, die Nahrungsmittel. Und was Katja vorhin schon sagte, die müssen einfach in eine Babyfaust passen. Das heißt, Babys können noch nicht willentlich die Faust öffnen. Das heißt, die nehmen das in die Hand und knabbern dann alles, was über der Faust ist, rundherum herab. Das führt manchmal auch dazu, dass die Kinder meckern, obwohl sie noch was in der Hand haben, aber sie können das einfach nicht fallen lassen. Ja, dann sind sie einfach unzufrieden, weil noch hungrig, dann muss man ihnen einfach helfen, die Hand zu öffnen und das nächste Stück zu nehmen. Ne?
Das klingt jetzt so, als wäre Baby-led Weaning das Must-Have, was man als Elternteil machen muss. Nee, man kann sowohl das eine als auch Brei.
Man kann alles, also was ich beim Brei immer empfehlen würde, wäre selbst zu kochen, weil da einfach, mir persönlich hat es immer so ein bisschen Unbehagen bereitet, jetzt gerade Gemüse, Fleischbrei aus dem Glas zu nehmen, wo ich wusste, die werden eingekocht und für 2 Jahre haltbar gemacht und stehen dann im Supermarkt für 2 Jahre. Hat es auch mal gegeben, beim Obstbrei fühlt es nicht ganz so schlimm sich an, seltsamerweise. Ja, ist ganz subjektiv. Also frisch kochen, denke ich schon, ist die bessere Alternative. Baby-led Weaning hat einfach den Vorteil, dass man relativ wenig drumherum machen muss. Also es ist die unaufwendigere Variante, weil ich nehme, was ich da habe, lege das auf den Tisch und das Kind isst mit. Es kann also relativ früh schon am Familientisch mitessen. Es gibt aber auch Kinder, die mögen gar nichts Stückiges. Da bleibt mir gar nichts anderes übrig, als Brei zu füttern.
Okay, also hier muss ich jetzt mal nochmal eine Beichte ablegen. Meine Kinder haben tatsächlich Brei aus dem Gläschen.
Das ist ja nicht schlimm.
Ich habe tatsächlich versucht, frisch zu kochen und lecker zu kochen. Und die haben es einfach nicht genommen.
Gibt es. Ja. Also mein Sohn war genauso, wir haben mit Zucchini angefangen und er mochte es nicht. Und dann gibt es diesen ganz schrecklichen Kürbisbrei. Da macht man das Glas auf und fällt fast um, wenn man denkt, man hat Hundefuttersorte erwischt. Und das ging dann plötzlich. Also es ist einfach von Kind zu Kind abhängig. Also man muss auch immer gucken, wo setzt man die Prioritäten. Und an der Stelle ist es sicherlich nicht das wichtigste Thema, ob nun Brei gefüttert wird oder frisch gekocht wird. Da muss ich wirklich keinen Glaubenskrieg dran entbrennen.
Genau, also ich glaube dir total gerne, dass frisch gekocht tatsächlich mehr Vitamine hat, aber irgendwie in meinem Alltag hat das nicht.
Es ist auch so, also es ist ja ein wirklich sehr gut kontrolliertes Nahrungsmittel. Das heißt, das, was man da bekommt, ist ja lebensmittelhygienisch absolut einwandfrei. Ja. Muss man kein schlechtes Gewissen haben. Wenn man Zeit und Lust hat, kocht man halt einfach.
Oder wenn man, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einfach so schlecht gekocht, dass meine Kinder das...
Möglich, aber eigentlich mit ein bisschen Zucchini-Pürieren kann man ja so viel nicht falsch machen, wenn man gedacht.
Aber tatsächlich bei meinem ersten Kind, ja, also da war das wirklich so, dass ich dachte, okay, Brei kochen, total wichtig. Und dann dachte ich, naja, wie denn? Also niemand wollte mir irgendwie ein Rezept geben und alle haben gesagt, naja, nimm doch eine Möhre und matsch die zusammen mit ein bisschen Kartoffel. Und ich dachte so, ja, aber wie viel Möhre und wie viel Kartoffel? Und das Ding ist, tatsächlich dann beim dritten Kind wusste ich dann, Gott sei Dank, und ihr wisst es jetzt auch, liebe Hörerinnen, weil wir euch das sagen, es ist total Schnuppe, es ist voll egal, ob da viel Kartoffel drin ist oder viel Möhre oder Pastinake, finde ich ja super lecker zum Beispiel. Das ist total Schnuppe. Also dieses Matsch einfach irgendwas zusammen, das funktioniert schon so. Das ist genau das Rezept, was man braucht als Elternteil.
Und die meisten Kinder ahmen auch nach. Die wollen am liebsten das haben, was ihre Eltern auf dem Tisch haben. Insofern könnt ihr ganz viel durch Vorbildwirkung erreichen. Das, was ihr esst, ist ohnehin immer am interessantesten.
Ja, in Babyzeiten stimmt.
Ja, Babyzeiten. Total. Ja. Wir sind ja noch.
Wenn die Kinder größer werden, dann nicht mehr. Dann ist aber interessanter, was die Geschwisterkinder essen. Ja. Oder auch nicht essen. Oder aber gut, essen. Dazu können wir vielleicht nochmal einen eigenen Podcast machen.
Genau, das glaube ich würde jetzt auch den Rahmen sprengen.
Worüber ich noch sprechen wollte, weil du mich vorhin zum Würgen gefragt hattest, Tanja, ist nochmal das Verschlucken. Davor hatte ich nämlich am meisten Angst. Und es gibt tatsächlich Kinder, die sich immer sehr doll verschlucken, wenn die Eltern Brei mit dem Löffel füttern und die dann ganz doll husten und die Eltern in Schrecken versetzen. Und es ist so, dass die Fütterungstechnik tatsächlich wichtig ist mit dem Brei. Also es gibt Eltern, die den Brei, der auf dem Löffelchen ist, so an der Oberlippe des Babys abstreichen. Und dann fällt der Brei so als ganzer Block quasi auf die Zunge rauf. Blub. Und das erschreckt die Babys dann so, dass sie, in der Mund ist ja noch sehr sensibel von Babys und dann ist so ein ganz plötzlicher starker Reiz im Mund und deswegen erschrickt es und atmet ein und dann, wenn das Kind diesen Brei einatmet, dann kommt es eben zum Verschlucken. Also die Eltern sollten darauf achten, dass sie den Löffel gerade im Mund einführen, ihn kurz auf der Zunge liegen lassen und dann gleich wieder gerade herausziehen. Ein wichtiger Punkt ist, dass das Kind eben in der Lage ist, den Brei von der Lippe runterzuziehen. Nicht von der Lippe runterzuziehen, sondern mit der Lippe vom Löffel runterzuziehen. Also das Baby muss das tun und dann wird das... Ja, Daniel, ich rede hier. Daniel flirtet gerade mit dem Baby. Also dann sollte das mit dem Verschlucken auch nicht mehr so schlimm sein. Ach so, aber wenn, also Entschuldigung, ich bin tatsächlich noch nicht fertig. Wenn trotz korrekter Fütterungstechnik es immer noch zum häufigen Husten oder Verschlucken kommt, dann ist eine ärztliche Abklärung notwendig. Man kann nämlich eine Schluckdiagnostik, also eine endoskopische oder auch eine radiologische Schluckdiagnostik machen. Und dann kann geguckt werden, ob es eine Verengung gibt im Im Hals, genau, in der Speiseröhre. Und die müsste dann geweitet werden. Da geht dann also Flüssigkeit durch, also Milch zum Beispiel, aber dann keine Breie mehr.
Dann habe ich aber noch eine Frage. Und zwar, meine Hebamme hat mich immer wieder animiert, ich soll jetzt bitte, bitte, wenn ich jetzt mit Bikers soll, schnell Fleisch geben. Weil das Kind ja durch die Milch nur gestillt wird und da ganz schnell Eisenmangel droht.
Ja, oh, das ist mein Lieblingsthema. Ein drohender Eisenmangel. Also das ist wirklich eine der Meisterleistungen in der deutschen Studiengeschichte. Muss ich unbedingt mal erzählen. Also da gibt es eine Studie vom, oh Gott, wie heißt die? FKE, Forschungsinstitut für Kinderernährung, nagelt mich nicht fest. Das FKE hat eine Forschung gemacht. Die wollten nämlich herausfinden, wie wirkt es sich aus, wenn ich in den Fleischbrei etwas mehr Fleisch reinmache.
Jetzt gehe ich nochmal zum
Jetzt
Baby.
Gehst du mit dem Baby. Also die Frage, die geklärt werden sollte in der Studie, die da immer gerne wieder zitiert wird, wirken sich statt 8 Gramm 12 Gramm? Nee, das geht so nicht, Katja. Also, wirkt sich die Erhöhung um 50% des Fleischgehaltes auf den Eisenhaushalt des Kindes aus. Dazu hat man 76 Kinder sich genommen. Davon waren 2 Drittel gestillt bis zum 4. Monat und 1 Drittel hat die Flasche bekommen. So, dann haben sie erstmal einen Status gemacht und haben geguckt, wie sieht es denn mit der Eisenversorgung aus. Und im 4. Monat hatten 3 der Stillkinder tatsächlich einen ganz leichten Eisenmangel. Nach 7 Monaten wurde nochmal geguckt, da hatten dann 10 Stillkinder einen leichten Eisenmangel und nach 10 Monaten sah es ähnlich aus. Ja, jetzt hat man also überlegt, ob man statt 8 Gramm 12 Gramm reinmacht. Und jetzt habe ich mal nachgelesen, wie viel Eisengehalt denn so Fleisch hat. Und stellte dann fest, man ging also der Frage nach, ob die Erhöhung von 8 Gramm Fleisch auf 12 Gramm Fleisch sich signifikant auswirkt auf den Eisenhaushalt des Kindes. Jetzt hatte ich mir mal angeschaut, wie viel Eisen überhaupt in so einem Fleischglas drin ist. Also der Fleischgehalt ist ja an sich schon relativ gering und stellt bei 8 Gramm Fleisch nur 0,3 Milligramm. So, die Damen, die jetzt fasziniert auf das Baby schauen, was denkt ihr denn, wie viel Milligramm Eisen sollte ein Baby pro Tag zu sich nehmen?
Tatsächlich habe ich keine Ahnung.
Nein. Die Empfehlungen lauten, ein kleines Kind sollte 8 Milligramm Eisen zu sich nehmen. Also die Studie ergab letztendlich, dass es völlig egal ist, wie viel Fleisch in einem Gemüsefleisch-Kartoffelbrei drin sind. Ob es nun 12 oder 8 Gramm sind, die Kinder waren genauso versorgt. Also es hatte keine signifikante Auswirkung überhaupt auf den Eisenhaushalt. Das war also das, was die Studie ergeben hat. Egal ob 8 oder 12 Gramm, ist egal. Jetzt hat man aber überlegt, irgendwas müssen wir aus der Studie noch machen und hat sich dann doch nochmal die Still- und die Flaschenkinder angeguckt. Wir hatten ja festgestellt, die hatten schon einen leichten Mangel. Und dann hat man doch einfach als Schlussfolgerung gezogen, nach 10 Monaten haben die Stillkinder einen Eisenmangel. Woran das liegt, kann ich euch sagen. Flaschenmilch ist nämlich extrem mit Eisen angereichert. Da sind nämlich 0,5 Milligramm pro 100 Milliliter drin. Das heißt, wenn ich Muttermilch da zum Vergleich nehme, ist da deutlich weniger drin. Das macht man einfach, weil das Eisen in der Muttermilch sehr gut verwertbar ist, das aus der Flaschenmilch aber nicht. Und deswegen macht man da einfach riesige Mengen Eisen rein, einfach nach dem Motto, viel hilft viel. Ist aber auch gar nicht untersucht worden, also einfach festgelegt worden. Und deswegen sind natürlich Flaschenkinder, die Prä- oder Einser- oder Zweier-Nahrung bekommen, einfach besser mit Eisen versorgt. Da hat man jetzt den Schluss gezogen, dann haben die Stillkinder aber einen Eisenmangel und hat gesagt, deswegen müssten sie relativ schnell die Fleischgläser essen. Wo wir jetzt aber sagen, gut, man hat ja festgestellt, der Fleischgehalt wirkt sich gar nicht wahnsinnig auf den Eisengehalt im Blut aus, weil das macht ja dann die Flaschenmilch. Mhm. Da ist ja deutlich mehr drin als in den Gläsern.
Okay.
Interessant an der Studie war einfach, dass man gesagt hat, Mensch, Stillkinder leiden an Eisenmangel, die müssen Fleischbrei kriegen, wenn sie doch in dieser Studie Fleischbrei bekommen haben. Also das Ergebnis war ja quasi der Eisenmangel, nachdem sie seit dem 4. Monat fleischhaltige Brei bekommen haben. Das heißt also, das richtige Ergebnis dieser Studie ist, trotz Fleischbreien können Kinder einen Eisenmangel haben. Man muss sich wirklich ernsthaft die Frage stellen, in der Muttermilch sind wirklich alle Stoffe enthalten, die Kinder brauchen, und zwar in der richtigen Menge. Warum sollte es jetzt beim Eisen anders sein? Also seit Jahrtausenden hat niemand festgestellt, Kinder haben Eisenmangel, die haben alle überlebt. Und jetzt heißt es einfach, oh, weil die Flaschenkinder so viel mehr Eisen haben, ist das bei den Stillkindern problematisch. Also das kann man bei uns im Blog auch nochmal wirklich nachlesen. Das ist abenteuerlich, kann ich euch nur empfehlen. Aber ihr müsst nicht Fleischbrei füttern aus Angst, dass euer Kind einen Eisenmangel haben könnte.
Außerdem ist es ja gar nicht so sehr, dass man jetzt unbedingt Fleisch essen muss für Eisen.
Genau.
Es gibt ja andere Lebensmittel.
Hirse.
Ja.
Hirse enthält deutlich viel mehr Eisen. Das heißt, wenn man einen schönen Hirsemilch-Getreidebrei, möglicherweise mit Folgemilch, also Zweiermilch macht, dann hat man ein Vielfaches mehr an Eisen im Kind. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, dass die Hirse ein bisschen schlechter verwertbar ist als aus dem Fleisch. Aber man kann die Versorgung so auch sicherstellen. Und der Clou zum Schluss, ich frage euch jetzt mal, was denkt ihr, wer war denn der
Initiator? Vielen Dank.
Es ist spät heute schon. Der Initiator dieser Studie, na? Ihr werdet nicht drauf kommen, es war die CMA und die CMA war ja dafür bekannt, dass sie die Bauern, die Agrarindustrie vertreten hat. Das ist also die Leute, die Milch und Fleisch an den Mann bringen wollten und die Studiengegenstände stellten die Firmen Hipp und Alete zur Verfügung. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Na super.
Leider wurde diese Empfehlung relativ unreflektiert immer wieder aufgegriffen, also bitte informiert euch unbedingt, bevor ihr jetzt Angst habt, dass euer Kind. Und nochmal, um auch nochmal darauf zurückzukommen, es war auch gar kein schwerer Eisenmangel, der diagnostiziert wurde. Das waren so leichte Unterversorgungen, wo kein Mensch sagen kann, dass da wirklich eine Gefahr droht. Also es klingt jetzt so, boah, Kinder kriegen schweren Eisenmangel. Nein, der Wert war einfach nur ein bisschen geringer als die Referenzwerte. Ob es schlimm ist oder nicht, kann einem gar keiner sagen. Die Kinder hatten keine Symptome.
Okay. Was nehmen wir denn jetzt als Zusammenfassung raus aus dem heutigen Podcast? Also was müssen... Jetzt nochmal als Zusammenfassung, Daniel, was müssen Mütter wissen, die gerne mit der Beikosteinführung beginnen wollen?
Also der wichtigste Punkt ist, glaube ich, bleibt entspannt. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Wege, Arten, Sorten und so weiter. Ob ihr jetzt Brei füttern möchtet, ob ihr Baby-led Weaning machen möchtet. Man kann es auch sehr gerne mixen, wird auch gerne gemacht. Wichtig ist, dass man gesunde Lebensmittel zur Verfügung stellt, dass die möglichst in dem Alter auch noch biologisch angebaut sind. Natürlich später auch, aber gerade im Babyalter ist es relativ wichtig, dass man einfach schaut, was ist jetzt nicht ganz so gut geeignet, was ist gefährlich und ansonsten einfach den Kindern vertrauen. Die wissen schon, was sie brauchen.
Okay, super.
Ja, damit sind wir schon am Ende, Katja.
Ja, das ging ja schnell heute.
Ja, im Vergleich zu anderen Tagen stimmt das. Ja, Tanja, wir freuen uns sehr, dass du hier warst.
Mit Ella, die uns alle verzaubert hat und abgelenkt hat, sodass wir hier überhaupt nicht arbeiten.
Ihr verzeiht uns diese Ablenkung gelegentlich. Wir müssen dann doch nochmal auf YouTube-Videos umsteigen, damit ihr mit teilhaben könnt. Also heute habt ihr euch wirklich was verpasst.
Ja.
Ja, wir freuen uns, dass ihr dabei wart.
Ja, und wir hören uns in 14 Tagen wieder.
Genau. Genau. Bis dahin sagen wir tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.